Ich, Priester einer satanischen Macht. Ein Blick in den Spiegel von Horst Gunkel. Zugegebenermaßen gilt der Titel des Vortrags schon ziemlich stark. Aber ich muss auch zugeben, ich habe wirklich Wirtschaftswissenschaften studiert. Wie das kam, habe ich an anderer Stelle bereits in meinem Vortrag Der rechte Wandel erläutert. Ich möchte es an dieser Stelle nicht nochmal wiederholen. Tatsächlich ist die Wirtschaftswissenschaft und hier insbesondere die Betriebswirtschaftslehre in den letzten Jahrzehnten unter dem Einfluss des Neoliberalismus immer mehr zu so etwas wie einer Macht des Bösen geworden. Das war sie nicht immer. Ökonomie ist die Lehre vom Haushalten. Mit seinen Ressourcen klug Haus zu halten, ist natürlich etwas sehr Vernünftiges. Seine Mittel so einzuteilen, dass sie den größtmöglichen Nutzen stiften, das war ursprünglich der Gedanke des Wirtschaftens. Noch in den Studienunterlagen meines Vaters aus den späten 40er Jahren des 20. Jahrhunderts findet sich der Nutzen als zentraler Begriff der Wirtschaft. Ein Vierteljahrhundert später, als ich studierte, war er nicht mehr der zentrale Begriff. Aber dieser Terminus spielte nach wie vor eine Rolle. In den heutigen Schullehrbüchern suche ich den Begriff vergebens. Nutzen. Dass ich mich überhaupt mit Schullehrbüchern in Wirtschaftslehre beschäftige, liegt daran, dass ich Handelslehrer bin. Also an beruflichen Schulzentren Wirtschaft unterrichte. In meiner derzeitigen Fachoberschulklasse gibt es 6 Lehrgänge, darunter nur einen einzigen zur Volkswirtschaftslehre, alle anderen zur BWL, Betriebswirtschaft. Der Lehrgang 1, Nummer 1, wohl laut Ministerium der wichtigste, lautet Marketing. Also wie kann ich den Leuten das andrehen, was sie weder brauchen noch wollen? Und dann kommen weitere BWL-Lehrgänge. Der Lehrgang 6 steht vermutlich an letzter Stelle, damit er wegen der Abschlussprüfung nur noch kurze Zeit behandelt werden kann. Es ist der zur Volkswirtschaft. Natürlich bemühe ich mich, so gut es in diesem Rahmen geht, den Schülern meine kritische Distanz zum Zeitgeist, zur Gierwirtschaft zu vermitteln. Ich selbst bin seit fast 20 Jahren auf einer Teilzeitstelle. Ich arbeite montags bis mittwochs, dann habe ich genug verdient, um den Rest der Woche davon leben zu können, den Dharma praktizieren zu können und die Lehre des Buddha auch weitergeben zu können. Ja, ich bin Buddhist. Jeden Morgen vor der Meditation zitiere ich die 5 ethischen Vorsätze, deren dritter in der positiven Formulierung lautet: Mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich mich. Und natürlich bemühe ich mich, diesen Satz nicht nur zu rezitieren, sondern auch einigermaßen glaubhaft umzusetzen. In meinem Denken, meinem Reden, meinem Handeln. Und ich habe mir eingebildet, mich aus der Fixierung auf Geld einigermaßen befreit zu haben. Das habe ich wenigstens gedacht. Bis mich 2 Träume eines anderen belehrten. Der erste Traum war erschreckend, der zweite verstörend. Im Traum wurde mir ein Spiegel vorgehalten. Ich möchte dies hier berichten. Vor einigen Jahren hat Dhammaloka, ein sehr erfahrenes Mitglied des buddhistischen Triratna-Ordens in Essen, ein Seminar abgehalten, in dem es um unser Verhältnis zum Geld geht. Das, so dachte ich mir, klingt interessant. Ich hoffte, Anregungen zu bekommen, die ich vielleicht im Schulunterricht umsetzen könnte. Dass ich selbst mein Verhältnis zu Geld geklärt hatte, dass es für mich nur mehr noch eine marginale Rolle spielte, schien mir klar. Seit etwa 10 Jahren war ich damals Buddhist, arbeitete nur noch auf Teilzeit, hatte mein Auto und mein Haus an die Mutter meiner Kinder überschrieben, lebte bescheiden in meiner kleinen Mansardenwohnung, die aus dem Sperrmüll möbliert war. Nun, ich brauchte nicht viel. Und dann kam das Seminar. Es war nicht einmal das, was wir im Seminar machten. Es war vielmehr das, was sich in meinem Kopf abspielte. Oder besser, in meinem Unbewussten. Und genau das kam im Traum hoch. Ich lag also des Nachts auf einer Matte im Keller des buddhistischen Zentrums. Ach, ich war ja so genügsam. Und dann geschah es, in meinem Traum. Es gab da diesen Sack. Und darin regte sich etwas und wollte heraus. Natürlich assoziiert man dabei die Katze aus dem Sack lassen, also das bislang Verborgene sichtbar werden lassen. Aber es war keine Katze. Es war ein Zombie. Nun mag es Leute geben, die von Zombies träumen, weil sie sich mit entsprechenden Filmen auseinandersetzen, diese Filme sich reinziehen. Ich habe mir niemals einen solchen Film angesehen, auch kein entsprechendes Buch gelesen. Mir ist nur der Begriff Zombie bekannt, für einen Untoten oder einen zum Leben erweckten Toten. Und da war dieser Zombie. Er lief mir nach. Er war wieder aus dem Sack gelassen. Und dieser Sack sah ziemlich genau so aus wie die Geldsäcke, die ich als Kind in Comics von Dagobert Ducks Geldspeicher gesehen hatte. Und es war nicht irgendein Untoter. Er sah genau aus wie Wim Duisenberg, der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, auch als Mr. Euro bekannt. Es war der schrecklichste Traum, den ich seit Jahrzehnten hatte, weniger wegen des Inhalts, als vielmehr wegen der Tatsache, dass der Geist des Geldes, des Monetären, dieser Gierwirtschaft, offensichtlich nicht, wie ich geglaubt hatte, tot war, sondern wie ein Zombie sein Unwesen trieb, in mir. Und es ist immer erschreckend, wenn wir in den Spiegel schauen, und unser wahres Antlitz erkennen. Nun, das war der erste Traum. Der zweite war noch viel verwunderlicher. Es war im Spätsommer 2001. Ich kam gerade von der Schule und an diesem Tag war ich aus unerfindlichen Gründen plötzlich wahnsinnig müde. Wie in Dross ging ich in meine kleine Dachwohnung, zog die alte Matratze, die mir als Bett diente, hinter dem Bücherregal hervor und fiel vor Müdigkeit erschöpft darauf. Was mich da plötzlich so auslauchte, war mir nicht klar. Aber irgendetwas zog Kraft von mir ab. Und so fiel ich auf die Matratze, schlief sofort ein, und wieder träumte ich. Ich war in einer sehr großen, mir fremden Stadt. Keine Ahnung, in welcher und wo das war, aber es musste wohl irgendwo im westlichen Ausland sein. Es war keine der unseren fremde Kultur. Und ich wusste nur eins, ich musste zurück, denn sie war in Gefahr. Sie war wirklich in Gefahr. Und sie war doch mein Lebensinhalt. Und jetzt war dieses Chaos in der Stadt. Überall Polizei und Feuerwehrautos und Krankenwagen, eine riesige Hektik. Und irgendwo dort vorne, so wusste ich, war sie. Meine Kirche. Fast alle Menschen kamen mir entgegen, rannten. Ich musste aber doch in die andere Richtung. Zum Glück ließen mich die Leute einigermaßen durch, sie versuchten mir, einem Schwerbehinderten auszuweichen. Selbst die Polizisten, die dieses rot-weiße Flatterband über die Straße zogen, um irgendetwas abzusperren, ließen mich passieren. Einer rief noch etwas, aber ich hörte nicht darauf. Ich verstand es auch nicht. Es war in einer anderen Sprache. Ich schlief so rasch ich konnte. Ich, ein kleiner, verwachsener Mann, mit einem humpelnden Gang und immer nach unten gedrückt von der Last meines großen Buckels. Ich drängte vorwärts. Musste mich doch darum kümmern. Musste doch zu meiner Kathedrale. Es waren viele Läden in der Straße. Die meisten hatten Markisen zum Schutz vor der Sonne. Und ich fühlte mich auch von diesen Markisen etwas geschützt vor den brennenden Papieren, die da herabfielen. Und vor den herabprasselnden Steinen. Ich musste doch vorwärts, musste doch die Glocken läuten. Immer verzweifelter rannte ich. Ich musste doch schließlich zu meiner Kathedrale. Jetzt fielen schon nicht mehr nur Papierfetzen und Steine herab, sondern auch Menschen klatschten von oben auf die Straße. Manche brannten. Einer versuchte mich zurückzurufen. »Hey, du kannst da nicht hin, Quasimodo, es ist zu spät!« Doch ich rannte weiter, bis ich klatschnass geschwitzt erwachte. Ich fühlte mich total benommen. Ich stand auf, konnte mich kaum auf den Beinen halten. Wieso war ich, Horst Gunkel, der Glöckner von Notre Dame gewesen? Und was war da für ein Chaos in der Stadt? Wie betäubt verließ ich die Wohnung, ging die Treppe hinab. Eine Wohnung tiefer trat mein Sohn aus der Tür. »Hast du's schon gehört?« »Wieso, was?« frug ich. »Es ist Krieg«, stieß mein Sohn hervor. Ich war noch immer total benommen. »Wieso Krieg? Was meinst du damit? Israel oder wo?« Versuchte ich, das Nächstliegende, das Plausibelste zu unterstellen. »Nein, Daddy, richtig Krieg. Amerika wird angegriffen. In Washington, in New York. Das Pentagon ist schon zerstört. Das World Trade Center liegt in Schutt und Asche.« Ich schob ihn beiseite, ging in seine Wohnung zum Fernseher. »Wie, wieso, wer greift Amerika an?« »Das weiß man nicht.« Und da sah ich die Bilder, die jeder kennt, inzwischen. Es war gerade geschehen. Das World Trade Center. Ein Turm brannte. In den anderen klatschte gerade ein Flugzeug. Aber was mich in diesem Moment viel mehr erschütterte, war die Silhouette dieses Bauwerks. Zwei große Türme auf einer Insel. Oben nicht spitz, sondern flach wie abgeschnitten. Die Silhouette von Notre Dame. Da stand es. Das Symbol des Kapitalismus. Das World Trade Center, riesig groß wie der Turm zu Babel, aber mit einer Silhouette wie die Kathedrale von Notre Dame. Und ich bin sein buckliger Glöckner. Ein Glöckner ist einer, der die Leute zum Gottesdienst ruft. Zum Götzendienst für unser Wirtschaftssystem, für die Gierwirtschaft. Ich wusste nicht, was ich schockierender finden sollte. Den Angriff aufs World Trade Center oder den auf mein Selbstverständnis. Vermutlich letzteren. Mein Selbstverständnis war erschüttert. Ich, der Glöckner von Notre Dame, aufrufend, die Glocke schlagend für den Götzendienst im neoliberalen System.